Radio Jade, Bürgerfunk.
Willkommen in der zweiten Stunde des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers. Heute am Feiertag geht's in dieser Sondersendung um Dreck hinter See. Hallo zurück im Bürgerfunk von Radio Jade. Hier ist die 66. Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe und ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Bernd Geismann von Norderney sammelt seit vielen Jahren die Meldungen der Verschmutzungen auf Norderney und den umliegenden Inseln. Er hatte uns zum Start der ersten Stunde heute ein Interview gegeben, welche Themen er als Grund für die Verschlechterung des Zustands des Nationalparks mit seinem wertvollen Ökosystem sieht. Ich habe euch Artikel dazu rausgesucht und verlese diese heute. Containerschifffahrt und verlorene Container. Die MSC Zoe verlor 2019 290 Container, über 100 sind noch nicht geborgen. Unter www.gefahrgut.de ist zu lesen. Auf See verlorene Container. Der WSC begrüßt neue, durch den MSC beschlossene Vorschriften zur verpflichtenden Meldung. Erschienen am 4.06.24. Der World Shipping Council, WSC, der internationale Verband der Container- und Linienreedereien, hat die durch den Schiffssicherheitsausschuss der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO auf seiner 108. Sitzung kürzlich beschlossene Annahme der Amendments, das bedeutet Änderungen, zum internationalen Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See ausdrücklich befürwortet. Die neuen Vorschriften, speziell die Anpassungen der Regeln 31 und 32 im Kapitel 5 SOLAS, bedeuten eine signifikante Verbesserung der Sicherheit im Seeverkehr und des Schutzes der Umwelt. Durch die Gewährleistung prompter und detaillierter Meldungen über verlorene und im Meer treibende Container sollen die Amendments, also wieder die Änderungen, die Navigationssicherheit erhöhen, schnelle Reaktionsmaßnahmen ermöglichen und potenzielle Risiken für die Umwelt minimieren, erläutert Lars Kjær, Senior Vice President Safety and Security beim WSC. Wichtige Bestimmungen der neuen ab dem 1. Januar 2026 geltenden Vorschriften sind die Regel 31. Berichterstattung durch den Kapitän des Schiffs. Der Kapitän eines Schiffes, welches auf See Container verloren hat, ist verpflichtet, alle spezifischen Details unverzüglich und umfassend an Schiffe in der Umgebung, den nächstgelegenen Küstenstaat sowie den Flaggenstaat zu melden. Der Flaggenstaat wird diese Information sodann über ein neues Modell im Global Integrated Shipping Information System, GISIS, an die IMO weiterleiten. Schiffskapitäne, die im Meer treibende Container entdecken, müssen diese an Schiffe in der Umgebung sowie den nächstgelegenen Küstenstaat melden. Regel 32. Berichtsdetails. Im Zusammenhang mit auf See verlorenen Containern. Ein Bericht muss unverzüglich angefertigt und aktualisiert werden, sobald weitere Informationen verfügbar sind. Im Anschluss an eine gründliche Überprüfung muss die endgültige Anzahl verlorener Container bestätigt und im Bericht festgehalten werden. Verpflichtende Angaben im Bericht beinhalten die vollständige Anzahl der verlorenen Container und wo genau sie über Bord gegangen sind, sowie Informationen dazu, ob sich in den Containern gefährliche Güter befinden. Sofern zutreffend, sind diesbezüglich möglichst detaillierte Angaben zu machen. Kapitäne können in den Bericht zudem freiwillig weiterführende Angaben zu Ladung, Seebedingungen und mehr einbringen. Im Zusammenhang mit der Sichtung von im Meer treibenden Containern. Der Bericht muss die Position sowie die Gesamtanzahl der gesichteten im Meer treibenden Container beinhalten. Freiwillige weiterführende Angaben, ähnlich denen für verlorene Container, können gemacht werden, sofern solche vorliegen. Im Vorgriff auf die erwartete Einführung verpflichtender Meldevorgaben sammelt der WSC von seinen Mitgliedern bereits seit 2008 Informationen über die Zahl der auf See verlorenen Container. Diese Daten werden regelmäßig im Container Lost at Sea Report veröffentlicht und der IMO vorgelegt. Der Report ist damit eine wichtige Informationsquelle im Zusammenhang mit allen Bemühungen zur Erhöhung der Container- und Ladungssicherheit. Der Container Lost at Sea Report 2024 Update wird in den kommenden Wochen veröffentlicht und Daten für 2023 liefern. Die jetzt eingeführten Änderungen in SOLAS zeigen das Engagement der IMO im Hinblick auf die Verbesserung der Sicherheit im Seeverkehr und des Umweltschutzes. Durch die Verpflichtung zu detaillierten und zeitnahen Berichterstattung, wie sie vom WSC gefordert wird, können im maritimen Bereich die Herausforderungen aufgrund verlorener Container besser bewältigt und eine sichere Seeschifffahrt sowie der Schutz der Ozeane gewährleistet werden. Der WSC erkennt das Engagement der IMO und ihrer Mitgliedstaaten in diesen entscheidenden Fragen an und freut sich auf die erfolgreiche Umsetzung der Vorschriften. Von Seiten des WSC sei man weiterhin bestrebt, mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um einen sicheren und effizienten Gütertransport auf den Weltmeeren zu gewährleisten. Ende des Artikels. Und dann habe ich noch eine Zahl gefunden. Der WSC hier nun durch die IMO verpflichtet wird, neue Meldesysteme umzusetzen, sagt 2011 noch, dass es nicht 10.000 Container jährlich seien, die verschwinden, es wären nur 675. Wir dürfen also gespannt sein, was dieses Verschwinden final bedeutet und ob man die Verschwundenen mit ihrem dubiosen Inhalt je finden wird, wenn man denn nach ihnen sucht. Der See, da sind wir uns bestimmt einig, die ja nur einen kleinen Teil an Stränden, an den Stränden ihre Fracht ablädt, tut kein Container gut, egal was er enthält. Himmelfahrt im Radio Jade, willkommen. Hier ist der Bürgerfunk und ihr hört die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers. Draht ins Studio zum heutigen Thema Dreck in der See. Bitte schreibt in allen gängigen Messengern unter 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016 oder schickt eine E-Mail an info@nabu-wilhelmshaven.de. Wir sprechen über die Einflüsse auf unsere Nordsee. Bernd Geismann von Norderney hatte zum Start der ersten Sendung heute seinem Unmut Luft gemacht, was man alles so ins Meer kippt oder eben nicht wieder herausholt. Seine Themen habe ich mit Artikeln garniert und lese diese nun vor. Überfischung und Grundschleppfischerei, die EU-Biodiversitätskriterien im Nationalpark. Neulich war Fischereikonferenz. Die Landwirtschaftsministerin Niedersachsens, Miriam Staute, wünscht sich für den Interessenausgleich zwischen Fischerei und Naturschutz ein ähnliches Modell wie den Niedersächsischen Weg, der schon die Verhandlungen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft auf feste Füße stellte. Die Redaktion von Radio Jade berichtete über diesen Termin. Hier der Bericht vom 28.04.25 noch einmal eingespielt.
Es sind sehr unterschiedliche Forderungen, die beim Auftakt des Fischereidialogs aufeinanderprallen. Da ist der NABU, der das Meer für den Umweltschutz so unberührt wie möglich wissen will. Die Fischer, die um ihre Existenzgrundlage bangen, die Dörfer der Region, zu deren Identität das Fischen gehört. Und mittendrin Fischereiministerin Miriam Staute und Umweltminister Christian Meyer, die ein Konzept erstellen wollen, mit dem alle irgendwie zufrieden sind. Eine Mammutaufgabe, aber eine, um die das Land so oder so nicht herumkommt, so Staute.
Also ich glaube, wir müssen es einfach akzeptieren, dass eben aus Brüssel diese Forderung kommt. 10% strenger Schutz, also sprich fischereifreie Zonen, damit sich eben Bestände auch erholen können. Und wir sehen ja gerade vermutlich aufgrund der Klimaerwärmung, dass wir wirklich drastische Rückgänge haben bei den Krabben. Also letztendlich nützt es auch der Fischerei, wenn Bestände sich erholen können.
Dirk Sander, der Präsident des Landesfischereiverbandes Weser-Ems, ist erstmal froh, überhaupt in die Entscheidung des Dialogs mit einbezogen zu werden. Bisher kann er aber trotzdem schwer akzeptieren, dass weitere Flächen für die Fischerei gestrichen werden sollen.
Ja, vielleicht gibt es bei uns noch finanzielle Unterstützung und dass wir mitentscheiden können, welche Fläche wir, wenn überhaupt, stilllegen. Dass nicht einfach vorgeschrieben wird, da dürft ihr nicht mehr hin und das ist dann gerade ein sehr guter Fangplatz, sondern dass wir denn von der Fischerei sagen können, dann könnt ihr da eure 10% nehmen. Wenn überhaupt. Ich bin da gar nicht für, weil wir fischen da nur rüber und dann ist das alles wieder in Ordnung. Wo die ihre Windmühlen bauen und ihre Sand abbauen, da ist die Natur für immer zerstört. Fischer machen das nicht. Wir fahren da drüber und dann ist es genau wie vorher.
Dass die Fischer von einer weiteren Flächeneinschränkung hart getroffen würden, ist klar. Aber auch für die vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbetriebe und den Tourismus der Region könnte es Probleme geben, sagt Hilke Loden, Bürgermeisterin der Gemeinde Krummhörn.
Die Fischerei ist ein Stück regionale Identität. Wir dürfen sie nicht verlieren, weil eigentlich alles auf Fischerei und auf Fischerei, die erlebbar ist, ausgerichtet ist. Also da müsste man ganz neu denken, wie man auch diese Tourismuskonzepte aufstellt.
Diese Argumentation ist zwar nachvollziehbar, laut EU-Biodiversitätsstrategie müssen aber trotzdem 10% der Nordseefläche streng geschützt werden. Und dort darf dann eben auch nicht mehr gefischt werden. Die rechtliche Lage ist auch auf nationaler Ebene eigentlich eindeutig, sagt Dr. Olaf von Drachenfels vom NABU.
Vor dem Hintergrund, dass wir einen Nationalpark haben, der nach dem Bundesnaturschutzgesetz in seinem überwiegenden Flächenanteil nutzungsfrei sein soll, dass wir das natürlich, was wir seit Jahrzehnten eingefordert haben, hoffen, dass wir das jetzt endlich erreichen oder zumindest einen großen Schritt weiterkommen, dass wir uns eben der Tatsache nähern, dass auch im Meeresbereich der überwiegende Teil des Meeres frei von jeglichen Nutzung sind. Das ist natürlich nicht nur die Fischerei. Das betrifft auch Verklappungen, Sandgewinnung, Trassenbau. Alle diese Nutzungen dürften, wenn man das Gesetz ernst nimmt, auf über 50% der Fläche nicht stattfinden.
Die Schwierigkeiten für den Fischereidialog liegen auf der Hand. Trotzdem haben sich die Ministerien für Umwelt und für Landwirtschaft dazu verpflichtet, bis Ende 2025 ein Fachkonzept Küstenfischerei und Naturschutz für das niedersächsische Küstenmeer zu erarbeiten. Bis dahin soll es noch 2 bis 3 gemeinsame Treffen geben. Und einen Lichtblick gibt es. Schließlich ist dank EU-Mitteln und Geld aus Versteigerungen von Flächen für Offshore-Windenergie zumindest für finanziellen Rückenwind gesorgt.
Wir fischen da nur rüber und dann ist alles genau wie vorher. Okay. Umwelt-, Landwirtschafts- und damit Fischereiministerium erstellen ein Konzept. Eigentlich müssten für mein Verständnis auch die Containerräder, Energieschiffer, Wassernutzer mit an den Tisch. Wir werden weiter auf dieses Konzept schauen, was den Meeresraum nun neu ordnen will im Bereich Fischerei und Naturschutz. Willkommen im Bürgerfunk von Radio Jade. Ihr hört die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers. Heute geht's um Dreck in der See. Unsere Nordsee ist nämlich schwer belastet mit allerlei Dingen, die wir so hineinwerfen. Wir nutzen das Wasser, wir verschmutzen Flüsse, die ins Meer führen, wir fischen, wir bohren nach Gas und Öl, wir stellen Windkraftanlagen hinein. Dieses Gewässer hat es mit uns Menschen nicht leicht. Bernd Geismann vom NABU Norderney merkt immer als erstes, wenn ein Schiff im Wattenmeer seinen Müll entsorgt, über Bord oder den Tank des Schiffes reinigt und das Spülwasser einfach in die See kippt. Er hatte seinem Unmut zum Start der ersten Stunde Luft gemacht. Der NABU und da der Leiter des Meeresschutzteams Kim Detloff schreibt dazu auf der Homepage: Müll in Nord- und Ostsee, Probleme vor der Haustür. Wenn wir von vermüllten Ozeanen hören, denken wir an die Region des Nordpazifiks, des Indischen Ozeans oder auch ans Mittelmeer. Doch auch am Grund und an den Küsten von Nord- und Ostsee bietet sich zuweilen ein trauriges Bild. Die meisten Berichte und Bilder zur Problematik des Plastikmülls im Meer stammen aus den fernen Regionen des Pazifischen und Indischen Ozeans oder auch aus dem Roten Meer. Doch wir müssen seit einigen Jahren feststellen, dass auch unsere heimischen Meere nicht vom Plastikmüll verschont bleiben. Gerade entlang der großen Schifffahrtslinien bietet sich in Nord- und Ostsee zuweilen ein erschreckendes Bild. Als Hauptverursacher für die Müllbelastung an der Nordsee zählt neben dem Tourismus die Schifffahrt und die Fischerei. Vermutlich befinden sich inzwischen bis zu 600.000 Kubikmeter Müll auf dem Meeresboden des ohnehin überstrapazierten kleinen Randmeeres und täglich wird es mehr. Das regionale Meeresschutzabkommen OSPA hat dieses Problem bereits in den 90er Jahren erkannt und versucht seitdem, das Problem zu erfassen und zu qualifizieren. Das Pilotprojekt Marine Beach Litter Monitoring in den Jahren 2000 bis 2006 identifizierte Plastik als den dominanten Anteil des gesamten Mülls im Nordostatlantik. Danach weisen die Strände der OSPA-Region durchschnittlich 712 Müllteile pro 100 Meter Küstenlinie auf. Gleichzeitig wurde die Müllzusammensetzung entlang der Wattenmeerküste Deutschlands und der Niederlande untersucht. Dabei machten Plastik und Styropor über 75% des angespülten Abfalls aus. Abgeschlagen folgten Holz, Papier und Pappe sowie Glas. Die ökologischen Auswirkungen des Plastikmülls sind auch in der Nordsee verheerend. So verwechseln vor allem Seevögel Plastikteile mit Nahrung oder Sepiaschalen, also kleinen Tintenfischen. Diese brauchen sie zur Versorgung mit Calciumcarbonat, welches sie für den Skelettbau oder die Schalenbildung benötigen. So nehmen Seevögel stetig Plastik bei der Nahrungssuche auf, sodass sie ein ständiges Sättigungsgefühl verspüren. Viele von ihnen verhungern mit vollen Mägen und sind aufgrund der reduzierten Fitness ein leichtes Opfer von Krankheiten oder Infektionen. Weil wieder andere sterben an inneren Blutungen durch perforierte Magenwände. Im Zeitraum von 2002 bis 2006 wurden in 95% der untersuchten Eissturmvögel Plastik im Magen-Darm-Trakt gefunden. Doch nicht nur Seevögel sind in unseren Meeresgebieten vor unserer Haustür betroffen. Auch Seehunde, Kegelrobben, Schweinswale und zahlreiche Fischarten können Opfer unseres Zivilisationsmülls werden. Auszug Ende. Wir haben heute eine Sendung zu Dreck in der See vorbereitet. Das ist schwer erträglich und macht frustriert und wirkt wie eine Endzeitstimmung für die Nordsee. Aber ich möchte euch sagen, aufgeben gilt nicht. Borkum, gute Neuigkeiten. Das NLWKN erklärt die naturschutzrechtliche Befreiung für die Kabeltrasse für nicht vollziehbar. Sehr schön. Glückwunsch an die Bürgerinitiative Saubere Luft Ostfriesland und die Allianzierten dort. Wir behalten den Kopf oben und suchen nach Lösungen. Wenn wir Dinge verstehen und kennen, können wir uns auch dafür einsetzen, dass sie erhalten bleiben oder wie hier mit dem Müll oder dem Dreck, der so entsteht, abgestellt werden. Es hilft immer, wenn Menschen mit Menschen reden. Nun ist unsere Zeit vollgestopft mit Informationen und man weiß nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Doch noch ist das eigene volle Leben manchmal beschlagen, dazu mit gesundheitlichen Sorgen und auch finanziellen Nöten. Ich kenne das und möchte euch zurufen, macht weiter im Rahmen eurer noch so kleinen und unscheinbaren Möglichkeiten. Schaut auf weniger Plastik in eurem Haushalt, sucht nach Mehrweg, verweigert Güter, die unnütz in Plastik eingepackt sind, startet eure kleine eigene Revolution. Hebt auf, wo ihr Müll liegen seht im Rahmen eurer Zeit und wenn jeder etwas mitmacht und seine Kippen schon nicht in die Landschaft wirft, können sie auch nicht via Gulli und Starkregenereignis in Wilhelmshaven durchs Wilhelmshavener Flut und durch die Wilhelmshavener Fluter in die See gelangen. Sprecht Leute freundlich an, falls sie ihre Erziehung zur Sauberkeit vergessen haben und macht einfach kleine Sachen und erfreut euch daran, wenn es bei euch sauberer aussieht und kein Müll herumfliegt, dann soll dieser Spuk doch wohl beendbar sein, oder? Wir halten zusammen und heißen euch willkommen in inzwischen 25 Arbeitsgruppen des Netzwerks Energiedrehscheibe. Lesen können, verstehen können und Zusammenhänge begreifen ist ein echter Schatz und gehört zum Self-Empowerment, also zur Selbstermächtigung. Ich kann verstehen, ich kann handeln, ich kann ändern. Meldet euch einfach unter 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016. Hallo zurück im Bürgerfunk von Radio Jade mit der Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe. Ich bin Stefanie Eilers, die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Heute geht es um Dreck in der See, in der Nordsee. Dreck ist auch fossil. Und auch wenn ich euch gerade schon die frohe Botschaft durchgestochen habe, weil heute in der Sendevorbereitung und in der Einsprechung der Sendung mich das einfach so fröhlich gemacht hat, möchte ich euch doch eben erzählen, was für Meldungen von Borkum zu uns hereinkommen. Vor Borkum tobt gerade ein kleiner und doch großer Kampf von Fossilen gegen den Umweltschutz im Vergleich zu anderen Projekten, die weltweit ausgefochten werden. Die Bürgerinitiative Saubere Luft, niederländische Verbände und die Deutsche Umwelthilfe quälen sich gerade durch alle Papiere und Verfahren und beschäftigen Anwälte. Die Fridays machen öffentlich Druck, diese Gasbohrungen zu stoppen und weitere zu verhindern. Bernd Meierer aus Emden schreibt: Am 21.05.25 haben wir mit unserem Anwalt Oke Wonda zusammen mit Borkum, Freier Horizont Schiermonnikoog, ALK und Doggerland in den Niederlanden zwei neue Klagen in den Niederlanden eingereicht. Es geht darum, die Pläne von One Dias zu behindern, die Gasförderung im deutsch-niederländischen Grenzgebiet großflächig auszuweiten. Zu diesem Zweck hatte One Dias nämlich umfangreiche seismische Untersuchungen beantragt und natürlich auch genehmigt bekommen. Ein Beschwerdeverfahren haben wir dazu schon durchlaufen. Unter anderem wurde dazu auch ein Gutachten erstellt. Wir klagen nun zunächst gegen die naturschutzrechtliche Befreiung, die die Störung der Schweinswale erlauben würde, und ebenfalls gegen die Ablehnung einer von uns beantragten Vollstreckungsmaßnahme, die die Untersuchung hätte verhindern sollen. Später wird es noch ein Verfahren gegen die Genehmigung im Ganzen geben. Die Untersuchung wird mit extremem Lärm für 30 Tage einhergehen. Es besteht die Gefahr sowohl von temporären als auch permanenten Hörschäden für die Schweinswale. Sie sind besonders empfindlich, weil sie ihre Nahrung selbst mit Schallsignalen suchen und sich auch damit untereinander verständigen. Die Schweinswale müssen für die Untersuchung zu ihrem Schutz aus dem Gebiet vertrieben werden. Erschwerend kommt hinzu, dass sich hier auch Muttertiere mit ihren Kälbern für ca. 9 Monate nach der Geburt aufhalten. Geraten die Kälber in Panik und werden von ihren Müttern getrennt, da sie sich durch den Lärm weder verständigen noch orientieren oder Nahrung finden können, sind sie verloren. Die Befreiung würde einen Populationsverlust von bis zu 40 Tieren legalisieren. Nach unseren Analysen muss allerdings mit noch höheren Zahlen gerechnet werden. Die bisherige Verträglichkeitsprüfung geht nämlich von falschen Grenzwerten aus, die sich auf Lärm von RAM-Arbeiten für Offshore-Windanlagen beziehen. Die Schallemissionen, die für die Seismik verwendet werden, sind aber in einem anderen Frequenzbereich, den auch die Schweinswale nutzen. Damit vergrößert sich nach unserer Ansicht die Störfläche von 1560 auf 2500 Quadratkilometer und die Anzahl der gestörten Tiere um circa weitere 60%. Es handelt sich hier wieder um ein Verfahren, welches kurzfristige direkte Schäden an der Meeresumwelt und im Weiteren große Folgeschäden durch noch mehr Gasplattformen mit noch mehr giftigen Produktionswassereinleitungen, Pipelines, Kabeltrassen und Klimaschäden verhindern könnte. Geld und Arbeitszeit sind hier die limitierenden Faktoren, denn die beteiligten Organisationen haben sich in den letzten Jahren schon sehr verausgabt. ARK musste sich daher nun aus der Führungsrolle zurückziehen. Von daher sieht derweil die Euros aufblitzen, nachdem die Gaslobby nun in Person von Katharina Reiche im Wirtschaftsministerium den Ausbau von Gaskraftwerken massiv vorantreibt. Es sind natürlich auch Schweinswaller auf deutscher Seite betroffen, aber unser grüner niedersächsischer Umweltminister und das Elbeck haben uns schriftlich versichert, dass sie hier kein Problem sehen, denn sonst hätten die niederländischen Behörden sie ja darüber informieren müssen. Ende von Bernds Nachricht. Danke für euren Einsatz, ganz oben links, in Deutschland, in Emden, auf Borkum und auch in den Niederlanden. Juan Dias, ein klangvoller Name mit schlechtem Verstand, wie scheint. Gerade schrieb die Wilhelmshavener Zeitung auf einer der hinteren Seiten, dass 5000 Gäste zu den diesjährigen Schweinswaldtagen in Wilhelmshaven zu Gast waren. Den Titel schmückt das neue LNG-Terminal, jetzt am Netz, mit Ultraschallverfahren und nicht mit Chlor. Dieses Thema wird Inhalt der nächsten Sendung sein, Lärm in der See, am 1.6. mit Corinna Ruhl ab 13 Uhr, wieder an einem Sonntag, dann mit Wiederholung. Fans dieser Sendung, der Natur und des Klimaschutzes, treffen sich am 1.6. um 13 Uhr zu einem Pressefoto auf dem Börsenplatz. Das Netzwerk Energiedrehscheibe wird 3 und wir bekommen Besuch. 4 Quartiere voll Menschen kommen in die Stadt. Danke an alle für Bett und Orga. Kommt dazu und vernetzt euch weiter. Fragen zum Aktionswochenende gerne unter 0171 371 6016. Vielen Dank für heute. Genießt den restlichen Feiertagsabend und dann bis zum 1.6.25, wenn es wieder heißt, hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe, einem Bündnis aus inzwischen 27 Klima- und Umweltschutzverbänden und Gruppierungen, 180 Menschen. Sind wir schon. Auf Wiederhören, sagt Stefanie Eilers. Alles Gute.